Ich muss sagen, ich habe eine große Fähigkeit. Ich mache viele Dinge falsch, aber ich lerne draus. Und ich habe wirklich relativ wenig Angst, Dinge nicht richtig zu machen. Ich bedenke oft gar nicht den Misserfolg, sondern ich bedenke eigentlich nur den Erfolg.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Jahres Unterwegs mit. Heute dann auch gleich mit einem wirklich besonderen Gast, denn meinen heutigen Gast kenne ich ein bisschen besser als all die anderen Menschen, die ich bisher hier empfangen durfte. Warum? Ganz einfach, wir machen seit einiger Zeit gemeinsame Sache, genauer einen gemeinsamen Podcast, der heißt Fiete Gastro und der Gast heißt Tim Mälzer. Ja, und falls es wirklich jemanden gibt, der ihn noch nicht kennt, Tim Mälzer ist einer der erfolgreichsten Köche Deutschlands. Tim Mälzer betreibt in Hamburg das Restaurant Bullerei. Tim Mälzer kocht für diverse TV-Formate, macht Kochbücher und kreierte zuletzt sogar seine eigene Eismarke. Auf der Fahrt nach Berlin habe ich mit Tim über die verschiedensten Themen gesprochen, unter anderem über die Kunst, sich nach Glück zu bücken, warum Scheitern nichts Negatives sein muss und darüber, wie man Wissen so vermittelt, dass es das Gegenüber auch versteht. Das und vieles mehr hört ihr jetzt bei Unterwegs mit Tim Mälzer.
Grundsätzlich ist Bahnfahren was dir Spaß bringt oder nicht?
Ja, also ich fahre gerne Bahn. Also meine erste Urlaubsreise war mit der Bahn, da haben wir noch mit dem Interrail-Ticket.
Ja, oh ja.
Da gab es auch noch die geilen Abteile, so mit diesen Schiebetüren und wo du die Sitze so runterziehen konntest, ja. Und so Liegewiesen. Da haben wir auch noch geraucht in der Bahn.
Stimmt, die hatten so kleine Vorhänge vor den Türchen,
ja,
ne?
Ja, genau.
Und du konntest auch die Fensterscheiben richtig runterziehen.
Ja, ja.
Wo ging das hin, die erste Reise?
Italien, Rom.
Von Hamburg?
Ja, eigentlich war ich Mitfahrerzentrale.
Ja.
Und der Lebensgefährte meiner Mutter hat mich und meinen Freund im Hauptbahnhof Hamburg abgesetzt.
Ja.
Und dann kam auch das Auto. Und das Auto war ein Lieferwagen, weiß, also mit dem auch so Menschen entführt werden.
Aha.
Hatte keine Fenster. Und wir sollten, und hinten macht er dann die Klappe auf und da waren auch keine Bänke. Da waren so drei
wirklich?
Decken. Nee, Scheiß. Da waren so drei Decken dahin.
Viele Indizien. Viele Indizien, dass das nicht in Ordnung gewesen sein könnte.
Und dann sagte mein Schwiegervater sozusagen, ja, komm, dann gebe ich euch doch ein bisschen was dazu. Und dann sind wir zur Bahn gegangen und dann hat er uns ein Interrail-Ticket gekauft und dann sind wir mit der Bahn gefahren.
Da wäre ich auch nicht eingestiegen.
Aber es war toll. Ich kann mich noch wie heute daran erinnern, wie ich das erste Mal mit der Bahn in den römischen Bahnhof eingefahren bin. Mhm. Toll. Die Luft hat anders gerochen, das ganze, das geile Quietschen der Räder noch auf den Gleisen und so. Und die ganze Fahrt war sehr lustig, weil irgendwie hat man früher mehr kommuniziert.
Mit anderen Menschen?
Ja, ich habe wahnsinnig viele Menschen in der Bahn kennengelernt.
Früher. Na gut, den ersten hast du ja hier jetzt auch schon kennengelernt.
Ja, aber genau so lief das ja auch früher. Die hatten ja keine Handys,
ja.
Und kein Ding. Man hat sich zu Tode gelangweilt in der Bahn. Da war man dankbar, selbst wenn ich sie vollgelabert habe. Heutzutage so, gehen Sie bitte weiter.
Wann hast denn du einen klassischen ruhigen Moment? Also einen wirklich ruhigen Moment?
Im Auto und auf der Toilette.
Und aber nur, also du musst alleine sein. Oder kannst du auch ruhige Momente haben, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist? Kannst du gut schweigen? Also aushalten, schweigen,
ja,
aushalten?
Sehr gut. Kann ich wirklich gut. Mit Sascha habe ich einen Roadtrip nach Spanien gemacht, auch mit Maude. Haben wir einen Oldtimer überführt und sind dann über Frankreich, über die Südküste da so ein bisschen längs gefahren. Und das Schönste ist, wenn du Auto fährst, neben jemandem sitzt und schweigst und trotzdem die Fahrt genießt.
Und wie passiert es, dass du nicht darüber nachdenkst, ob das persönlich zu nehmen ist, dass der andere nicht mit einem redet?
Ich sag mal, da passiert ja energetisch was. Es gibt ja Leute, es könnte sein, dass du ein Arschloch bist, sich mir gegenüber hinsetzt. Und ich das nicht mag, einfach deine Ausdünstung nicht mag, wie du Platz für dich beanspruchst. Ich finde ja gerade so miteinander in der Bahnfahrt und ich sitze immer gerne an den Vierertischen, dann gibt's immer so gerne die Leute, die auf eine sehr aggressive Art und Weise die Grenze markieren.
Mhm.
Hier ist ja so ein Klapptisch vor mir und wenn sie so unauffällig deine Papiere zurückschieben, das sind die Ellbogen-Kriegsführer im Flugzeug. Weißt du, da gibt es ja so Leute, die setzen dich dann hin und dann drücken sie so die Arme und dann merkst du am Anfang, sitzt du so, weil du keinen Körperkontakt hast. Und da habe ich inzwischen meine Techniken entwickelt. Ich warte mal auf den schwachen Moment, wenn sie den Arm heben und dann zack, gehe ich da rein. Und dann aber wichtig, du musst hinten sein, nicht vorne.
Aha.
Du musst hinten sein, hinten ran und dann muss er jetzt vorne machen und dann kannst du immer so ganz leichten Druck aus ihm und ihn ganz dezent wegschieben.
Und was passiert, wenn der oder diejenige dich darauf ansprichst.
Dann hau ich meine rein.
Nee, mal ehrlich. Also wie reagierst du da? Gehst du dann in eine deutsche Diskussion?
Ich mach das nicht.
Also du machst das
Was
nicht.
Ist denn los mit dir? Glaubst du wirklich, dass ich mich gedanklich mit einer Technik auseinandersetze, dass ich mehr Platz auf der Lehne habe?
Naja, gerade in der Bahn ist es ja tatsächlich so, dass oft die Durchsage kommt, dass die Leute bitte in Klasse 1 oder 2 das Gepäck von den Stühlen nehmen sollen, weil andere Passagiere noch keinen Platz haben.
Ja, aber genau das. Also Menschen, die das machen, ich finde, denen sollte man auch die Berechtigung nehmen oder einfach sagen, 2 Tickets, sehr gerne. Mhm. Weil es unhöflich ist. Ich verstehe das. Es gibt ganz viele Leute, so in Sitzen auf in den Koffer.
Ja. Und was verstehst du jetzt? Dass sie das so machen?
Nee, dass die Bahn da die Ansage
macht.
Aber ich würde da eiskalt sagen, pass auf, machen wir in Zukunft so, weil du musst einen Hund bezahlen und du musst ein Kind bezahlen. Und wenn dann irgendwas einen Platz blockiert, könntest du sagen, okay, entweder nehmen sie die Tasche weg oder sie bezahlen ein Ticket. Voll.
Ja.
Wir haben da oben Gepäckfächer. Wo ist das Problem? Wenn du gebrechlich bist, bin ich gerne bereit. Aber das halte ich für Quatsch. Ich gucke mich gerade mal um, nicht, dass mich jemand hört.
Aber okay, zurück zu dem Schweigen. Ja. Also wenn du jetzt mit deinem Kumpel Sascha diesen Trip da gemacht hast und ihr redet einfach nicht, fühlt sich das nicht komisch an?
Nein.
Im Sinne von, warum redet er nicht mit mir?
Nein. Das ist doch das Schönste, wenn du Nähe ertragen kannst.
Ja. Du zum Beispiel sagst aber ja oft, dass du eigentlich Nähe nicht so gut ertragen kannst oder bezieht sich das nur auf Leute, die du...
Fremde Leute.
Die fremde Leute.
Ja.
Dann passiert was?
Dann gehe ich. Oder was meinst du?
Naja, du erzählst ja immer mal wieder, dass du es nicht so charmant findest, wenn sich Leute dir zu nahe...
Nein, jeder hat ja so einen individuellen Abstand, so, wo er sich unwohl fühlt. So, und jetzt mache ich einfach was, wir machen Podcast, aber ich halte jetzt die Hand mal 30 Zentimeter ans Gesicht.
Mhm.
So, und jetzt würdest du früher oder später, fühlt sich das unangenehm an, obwohl ich die überhaupt nicht berühre, weil irgendwas überschreite ich. Und ich glaube, das ist ein energetischer Rahmen und erst mal weiter, mal enger. Und wenn der überschritten wird bei mir, dann mag ich das nicht so gerne.
Was kritisierst du an Menschen, was du selbst gerne hättest? Ich weiß, die ist ein bisschen deeper, die Frage, aber irgendwie fand ich die schön.
Was kritisiere ich an Menschen, was ich gerne hätte?
Ja.
Ein bisschen mehr Egoismus. Ein Beispiel. Es gibt so ein, ich sag mal, VIP-Ticket.
Mhm.
Das kannst du buchen und dann wirst du gesondert zum Flieger gebracht.
Mhm, zum normalen Flieger.
Ja. Und inhaltlich finde ich das vollkommen dämlich.
Mhm.
Weil ich habe 2 gesunde Beine, ich kann meinen Koffer selber tragen, ich bin nicht blöd, ich kann mich in der Gesellschaft bewegen. Aber ich habe gemerkt, dass ich fitter zum Dreh gekommen bin.
Mhm. Weil du die, in Anführungszeichen, psychische Belastung nicht hast.
Die Anspannung das, nicht hatte. Genau. Gesehen zu werden, beobachtet zu werden, kommentiert zu werden, wach zu bleiben, wenn Leute sind, etc. Neulich bin ich geflogen. Und das war ein Langstreckenflug, ein Business-Class-Flug. Und da wurde ich über die Sitzreihen hinweg fotografiert, rücklinks.
Mhm.
Und jetzt bin ich 10 Stunden in diesem Flieger drin, 10, 12 Stunden, und kann mich nicht entspannen, weil ich das Gefühl habe, dass einer irgendwie einen Vorteil rausschlägt oder mich fotografiert oder eben mich beobachtet. Und das fühlt sich nicht gut an.
Aber das kann ich verstehen.
Ja, aber ich denke immer manchmal, ach Mensch, also ich suche erstmal bei mir nach einem Fehler.
Mhm.
Und dann jetzt stell dich nicht so an. Also so wichtig bist du jetzt auch nicht, Herr Melzer. Aber da würde ich manchmal gerne früher eine Grenze setzen des individuellen Abstandes.
Was sind das für Menschen, die du für ihren Egoismus kritisierst?
Er hat mal eine Aktion gemacht. Ich bin mal in einen Lego-Laden reingegangen, weil ich das toll fand und habe gesagt, und mit Sascha zusammen, und habe gesagt, jeder kann sich hier, also wir haben den Laden zugemacht und alle Kinder durften sich so viel Lego aussuchen, wie sie wollen.
Das war im Rahmen einer Fernsehsendung,
genau,
ne?
Genau, da haben wir Geld gewonnen und sind wir dahin. Und die Kinder so, das war wie Weihnachten, das war, weißt du, Chocolate Factory.
Klar,
das 1, 2, 3, oh, das ist das Spielzeugregal, ich kann nehmt, mir nehmen, was ich will.
Ja.
Einmal diese Opulenz, einmal nicht so. Und da waren doch, die Kinder waren relativ angemessen. Also die haben es wirklich nach ihrem Interesse ausgesucht, nach ihren Spielfiguren.
Nicht nach Dinge, groß und klein,
nicht nach
sondern,
groß und klein. Der eine, ja, das ist auch klar, ne, aber so. Und dann steht auf einmal, und ich stehe da so mit der Kreditkarte in der Kasse hinter den Kindern, und dann steht vor mir vielleicht ein 3-jähriges Kind und trägt dieses
Star Wars?
Ja.
Okay,
so, ja. Dieses Star Wars mit 14.000 Teilen. Und ich gucke so an, Digga, du kriegst 2 Steine zusammengebacken. Und dann frage ich ihn so, und wünschst du dir das wirklich? Und der weint und sagt, nein. Und dann aber, und der Vater, aber doch, das wünscht er sich.
Ah, okay.
Und dann hat der Vater sozusagen dem Kind das teuerste Lego-Teil im ganzen Laden in die Hand gedrückt und wollte den Vorteil draufschlagen, wahrscheinlich verkaufen oder sonstiges. Und das finde ich richtig asozial. Mhm. Und das war lustigerweise jemand, der von der Bekleidung her und von dem äußeren Erscheinungsbild einer der wenigen war, der es nicht nötig hatte, gerade Lego geschenkt zu bekommen.
Das selber hätte kaufen können.
Und das ist ein Egoismus, den ich richtig scheiße finde, weil ich glaube, dass die Gesellschaft in der Lage ist, auch Schwächere mit zu bedienen, wenn wir einen moralischen Kompass hätten, keinen Vorteil aus einem Angebot zu schlagen. Guck mal, ich habe doch früher im Weißen Haus, hatte ich eine Aktion, da konntest du selber entscheiden, was du fürs Essen bezahlst.
Ehemaliges Restaurant von dir, genau. Öwel gerne direkt an der Elbe. Also
habe ich 4 Gänge Überraschungsmenü und du wusstest nicht, was du kriegst. Und als Dankeschön habe ich dir vertraut als Gast und habe gesagt, du kannst bezahlen, was du willst.
Fand der Steuerberater so semi.
Ja. Aber was es dir wert ist. Und eigentlich haben das alle in ihrer Wertigkeit gut angesetzt. Mhm. Also wir hatten Leute, die haben 15 Euro für 4 Gänge bezahlt. Mhm. Das waren aber Leute, wo du auch merkst, Mensch, die gehen normalerweise zum Italiener um die Ecke. Und für die waren 15 Euro exakt entsprachen dem gleichen Wert, was für mich 100 Euro sind.
Verstehe.
Und diese Wertschätzung dessen, das fand ich gut. Und es gab auch Leute, die haben mehr bezahlt. Also weil sie einfach diese Großzügigkeit und weil sie gesehen haben, wie wir gekämpft haben, um in den Markt reinzukommen und wie, also mit welcher Leidenschaft wir das auch gemacht haben. Da war auch jemand, der hat symbolisch uns 500 Euro gegeben. Mhm. Aber wir haben lustigerweise das ganze Jahr über denselben Schnitt gehabt. Das waren so 38 Euro. Deshalb habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür, was ist meine Leistung wert? Also im Kulinarischen. Und es gab einen Gast, der auch ganz offensichtlich besser gestellt, ganz offensichtlich. Und er hat 5 Euro für 2x4 Gänge gegeben.
Hallo.
Ich bin eingeladen. Gut, ich wollte das nur noch mal sagen.
Ja, ja.
Ich bin auf der Liste. Gästeliste.
Gästeliste.
Ja. Das ist so unangenehm hier mit mir. Und ein Gast hat 5 Euro für 2x4 Gänge gegeben.
5 Euro?
Ja, für 2x4 Gänge. Aha. Getränke musste er immer separat zahlen. Und bin ich halt hin und sag so, ob es ihm nicht gefallen hat. Und sagt doch, war super, aber ich zahle das, was mir wert ist. Und mein, boah, hängt so ein bisschen hier gerade. Und dann merkt er, und er hatte auch so eine richtige große, so ein Agenturbesitzer. So eine richtige Arschloch-Attitüde. Und ich bin da hingegangen, habe ihm noch eine Flasche Champagner hingestellt, einen Essensgutschein, den er nicht mehr haben wollte, und habe mich sehr laut, sehr devot entschuldigt, damit auch alle im Laden mitkriegen, was für ein unangenehmer
Mensch er ist. Du warst auch angegriffen, persönlich.
Ich finde Leute, die grundsätzlich Vertrauen missbrauchen. Ich finde Leute, die wenn die über die Landstraßen fahren und da ist eine Kartoffelkiste und nimmst den Sack Kartoffeln raus und legst ein Spielgeld hin oder so, dann finde ich das falsch. Also was ist das Problem? Das ist ein Angebot. Warum muss ich ein Angebot missbrauchen, wenn es gar nicht für mich ist?
Was glaubst du, warum machen die Leute das? Weil es gibt ja so Blumenfelder, an denen bleibst du stehen.
Exakt.
Und ich hatte mal eine Situation, da habe ich in Frankfurt gelebt, da habe ich Gladiolen abgeschnitten.
Gladiolen?
Ja.
Ein bescheuertes Wort.
Wieso?
Gladiolen und Cocker Spaniel. Ein schöner Podcast für dich.
Das wäre ein schöner Podcast-Titel, oder? Ja. Gladiolen und Cocker Spaniel. Also der Titel ist gut.
Ja, das ist
sehr gut. Gladiolen und Cocker Spaniel, der Titel ist schön. Finde ich auch. Und ich habe zu wenig Geld für diese Gladiolen beabsichtigt rein, weil ich einfach dachte, ich krieg schöne Blumen für einen schmalen Euro. Das habe ich irgendwie nie vergessen, weil ich fand meine Geste selber richtig kacke. Und jetzt, wo du von sagst, das ist Egoismus, hast du vollkommen recht. Es ist eigentlich...
Wir haben ein bärenstarkes Sozialsystem. Als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, bin ich von zu Hause rausgeflogen, hatte meine Bude und ich bin durch BAB gefördert worden. Mhm. Konnte mein Schulabschluss musste ich noch machen, musste mein Abitur noch machen. So hatte ich kein Einkommen, BAB konnte ich beantragen, musste ich meine Daten offenlegen, ob ich Nebeneinkünfte habe, hatte ich nicht als solches. Und sobald ich gehörte zu den Leuten, die artig hingegangen sind. Ich habe dann ja im Capolonia gejobbt, habe meine Nebeneinkünfte angemeldet, ist mir sofort abgezogen worden. Da wurde so ein bisschen, und ich habe so ein bisschen die Wertigkeit von bestimmten Situationen. Ich hatte Leute, die haben in einem Einfamilienhaus mit Pool im Garten gearbeitet und haben aber BAföG beantragt für eine Universität, wo sie 15 Minuten mit der Bahn hingefahren sind. Finde ich persönlich falsch, weil BAföG soll eigentlich Menschen das Studium ermöglichen, die nicht aus dem Elternhaus kommen, wo man sich das leisten kann. Und ich finde immer, wer viel hat, ist auch eigenverantwortlich. Und darf sich auch um sein Leben selber kümmern. Und wer in der Ebene ein bisschen schwächelt und den man unter die Arme greifen darf, hat auch das Recht, solche Anträge zu stellen, in meinen Augen. Und deshalb finde ich ja, ich finde eine Regel schwachsinnig, dass Menschen wie ich das gleiche Kita-Geld bezahlen. Mhm. Ich finde es schwachsinnig, dass ich Elterngeld bekommen würde.
Du würdest sagen, warum? Du mehr hast und auch.
Natürlich habe ich mehr. Also es soll nicht arrogant klingen, aber, nee, aber es wäre eine Lüge, wenn ich jetzt sagen würde, oh nee, wirklich jeden Abend überlege ich, wie dünn ich mir die Margarine aufs Brot schmiere.
Trotz alledem könnte man ja sagen, dass alle Kinder in der Kita die gleiche Leistung bekommen.
Ist richtig, aber wir sind nicht in, das geht nicht um die, also die Leistung soll ja auch gleich sein, aber die Gesellschaft ist ja nicht gleich. Und wir haben einen Anspruch drauf, dass wir Kita-Plätze für jeden darstellen wollen. Mhm. Könnte noch besser funktionieren. Auch die Qualität könnte noch besser sein, wenn Menschen, die ja auch viel von der Gesellschaft, ich bekomme ja auch viel von der Gesellschaft. Weißt du, ich verdiene ja nicht mehr, weil meine Arbeit so viel besser ist, sondern weil meine Arbeit von mehr Leuten gewertschätzt wird. Mhm. Und wenn ich mehr habe, habe ich auch das, in meinen Augen auch die Verpflichtung, mehr zurückzugeben.
Dann könntest du, um bei dem Beispiel zu bleiben, der Kita Geld spenden.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, also auch.
Wege würde es ja geben. Aber wo kommt denn diese Sozialgerechtigkeit her bei dir? Der Sinn für Sozialgerechtigkeit?
Gute Erziehung.
Weil du bist ja jetzt nicht in ärmlichsten Verhältnissen, aber auch nicht mehr im goldenen Löffel.
Nö, aber ich glaube, gute Erziehung.
Das heißt, Vater, Mutter haben von Anfang an gesagt...
Wenn du auf dem Land, ich bin jetzt ja nicht im Dorf groß geworden, sondern ich bin in einer ländlichen Gegend groß geworden. Ich glaube, dass da so ein gewisser moralischer und ethischer Kompass gar nicht so verkehrt ist, wenn man das Menschen mit auf den Weg geht. Dass man sich über Dinge bewusst ist.
Und Ärger, also ich kenne dich ja ein bisschen und ich würde das jetzt unterschreiben, was du sagst, was den moralischen, ethischen Kompass
angeht. Mich ärgert aber auch Neid, ne? Also andersrum auch. Also Wenn jemand dem anderen das nicht gönnt, weil er mehr hat, finde ich auch dumm.
Aber was macht denn das mit dir, wenn du auf der einen Seite als der Fernsehproll bezeichnet wirst und eigentlich innerlich weißt, dass du einen moralischen Kompass hast, der eigentlich in die richtige Richtung zeigt? Ist das dann eher so, wenn ihr nur wüsstet, oder ist das was, gibt es auch mal einen Moment, wo du zu Hause sitzt und dir denkst so, Alter, das nervt mich wirklich, dass man das von mir denkt, weil das bin ich gar nicht.
Nö.
Nie? Nie. Nee. Ja, wie geht denn das? Weil du so ein hohes Selbstwertgefühl hast?
Ich habe ein gutes Selbstwertgefühl.
So. Ja.
Und es gibt manchmal vielleicht so das ganz große Bild, wenn ich sage so, ich leide so ein bisschen an diesem Hochstapler-Syndrom.
Mhm. Das tun wir alle.
Also, dass ich oft so, zu Hause sitze und denke so, oft, aber ich sitze manchmal zu Hause und denke, eigentlich kann ich gar nichts. So, und hoffentlich kriege ich das die Öffentlichkeit nicht mit. Hoffentlich kriegen die anderen das nicht mit, weil ich ja in einem, wenn du mich in einem Vergleichsmodus packst mit anderen Köchen, kann ich exakt das Gleiche und vielleicht sogar ein bisschen schlechter. In einigen Bereichen. Es gibt sehr viel bessere Köche als mich in Deutschland.
Keiner lässt Dinge so gut anbraten wie du.
Siehst du, und das ist meine Spezialität. Und offiziell werde ich als Kochexperte bezeichnet. Mhm. Und da muss ich schon manchmal schmunzeln.
Aber trotzdem.
Ich habe eine gute Intuition, ich habe eine gute Fertigkeit, ich habe eine gute, wie soll ich sagen, ich kann Dinge emotionalisieren, ich kann sie verdichten, ich schaffe das auf dem Teller, eine Geschichte zu erzählen, oder insgesamt eine gute Geschichte zu erzählen. Aber technisch gesehen bin ich eine Vollkatastrophe im Vergleich zu anderen. Ich habe 28 Köche und ich würde sagen, 21 sind besser als ich.
Rein fachlich?
Rein fachlich, ja.
Okay, aber es kommt doch immer darauf an, wie man die Geschichte erzählt und verkauft. Und das kannst du ja wahrscheinlich dann besser als die 21.
Ich bezeichne mich immer ein bisschen wie Mario Basler. Ich stehe halt 90 Minuten dumm auf dem Feld rum. Aber in der entscheidenden Situation habe ich einen blitzgescheiten Gedanken. Mhm. Den kann ich dann auch umsetzen und dann habe ich Glück.
Erinnerst du dich an den letzten blitzgescheiten Gedanken, den du erfolgreich umgesetzt hast?
Ja, eben gerade.
Am Telefon?
Nee, Gladiolen und Cocker Spaniel.
Also so klein kann schon dein gefühltes Erfolgserlebnis
so
sein?
So klein? Bist du bescheuert? Das ist ein brillanter Titel
ich
für
auch.
Dich.
Aber ich meine
Gladiolen und Cocker Spaniel.
Ich meine,
mehr
Merget geht nicht.
Mehr Merget geht nicht. Stell dir mal vor, in der Bücherei, du schreibst mal irgendwann deine Memoiren. Gladiolen und Cocker Spaniel. Mhm. Das macht was ist da denn los? Mhm. Und du kannst jede Welt bedienen da. Das ist super.
Vor allem, wenn das Kapitel Fleischfressende Pflanze kommt und es nur über dich geht.
Es gibt Leute, die schreiben Bücher über ihr Leben mit einer Katze. Wie schräg ist das denn bitte?
Ich finde Katzen generell schräg.
Nee, oder Hunde.
Ja.
So, das, ich finde das schräg, aber ich finde es gut. Also es ist absolut legitim. Ich meine, der Rüther, oder wie der heißt, Rüther heißt, ne? Der steht auf einer Bühne und redet vor 8000 Leuten drüber, über Hundeerziehung. Hm. Das ist schräg.
Ich kann es mehr und mehr verstehen. Du hattest auch mal einen Hund.
Ja.
Dann müsstest du es doch auch verstehen können.
Nee, ich komme vom Land.
Ja und?
Nein, meine Urgroßeltern hatten eine Baumschule.
Mhm. So, wirklich?
Ja.
Wie schön.
Baumschule Lübbers.
Aha. Hattest du einen Lieblingsbaum? Ganz blöde Frage, aber ich mag Bäume.
Ja, die hohle Eiche. Ich habe in einer Straße gewohnt, die hieß die hohle Eiche. Das ist eine 1000-jährige Eiche gewesen. Die hat den Umfang von 4x Rainer Kallmund gehabt. Und da ist aber ein Blitz eingeschlagen und war innen drin hohl. Und dann konntest du, das war unser Abenteuerspiel, konntest du rauf und runter klettern, dich verstecken, machen, heimlich rauchen, alles. Ich glaube, da habe ich auch mal Petra geküsst.
Hast du mit Petra noch Kontakt?
Nein, ich weiß auch nicht.
Aber
nimm es einfach mal Petra.
Aber weißt du, was lustig ist? Na? Sie weiß ja ganz genau, was du heute noch machst.
Da bin ich mir nicht sicher.
Glaubst du nicht? Also wenn sie noch lebt, wird sie doch mitbekommen.
Ich weiß nicht mal, ob sie Petra hieß.
Okay, alles klar. Ich verstehe den Punkt.
Jemanden wie Petra.
Aber ich muss trotzdem noch mal ganz kurz zurück auf dieses Erkennen einer super Idee. War das
psychologische Podcast heute.
War das im Weißen Haus schon so?
Psychologie für Anfänger, was?
War das im Weißen Haus schon so, dass du dir gedacht hast, dass das ist eine sehr gute Idee, die Menschen das zahlen zu lassen, was es ihnen wert ist?
Ja, weil die ist ja entstanden. Ich hatte einen blitzgescheiten Gedanken. Ich hatte, also wie als wir angefangen haben, lief ich Gefahr, Nullnummern zu machen. Nullnummern heißt kein einziger Gast. So, da war Food noch nicht so präsent. Kommen Sie ruhig. Da war Food ja noch nicht präsent, da hat es noch nicht die große Wahrnehmung
wie
heutzutage. Na, vor 1999, 2000. Das fing ja wirklich erst an mit unserem öffentlichen Wirken, also dass das so dermaßen ein Thema wurde.
Gab nur Biolekt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich.
Nee, aber auch auf der Straße. Da war Essen gehen nicht so. Okay. Da gab es irgendwie die Imbissbuden, da gab es Blockhaus und dann gab es so ein paar gute Restaurants irgendwie, wo die Leute auch mal hingegangen sind, aber dass da Leute jeden Tag irgendwie ihr Essen posten und sagen, guck mal, was ich hier gegessen habe, das gab's nicht. Mhm. So. Und wir liefen Gefahr, eine Nullnummer zu haben und dann gab es einen Montagabend, da hatte ich eine einzige Reservierung, eine Zweierreservierung, die kam eine Stunde zu spät. Ich hatte natürlich alles vorbereitet, was ich brauche und Dienstag Ruhetag. Das war Montagabend. Mhm. Und ich konnte damals, ich weiß nicht so gut, wie man Lebensmittel einfriert, um sie qualitativ auf demselben Level am nächsten Tag den Gast noch zu verkaufen.
Wusstest du damals nicht?
Ja, weiß ich eigentlich bis heute noch nicht, aber inzwischen habe ich ja gelernte Köche bei mir.
Ja.
Und dann kamen die rein und dann haben die, oh, wir haben uns versabbelt und wir wollen auch gleich schnell nach Hause, wir hätten gerne nur einen schnellen Salat und eine Nudel. Und ich stand da den ganzen Tag, hatte vorbereitet, ich glaube, es war 8:45, hab also 2,5 Stunden in meinem geöffneten Restaurant gestanden, hatte nichts zu tun. Mhm. Ich war heiß, ich war angezündet, ich wollte endlich kochen. Und dann sahen die halt Salat und Nudel. Und ich so, boah, wollte sie eigentlich im ersten Moment rausschmeißen, weil ich richtig sauer war, mich da so lange warten zu lassen. Und dann bin ich in die Küche gegangen und dann bin ich wieder rausgegangen und bin zu ihnen hingegangen. Und ich weiß nicht mehr ganz genau die Formulierung, aber die Wortwahl war ungefähr, pass mal auf, ich habe morgen Ruhetag. Und bevor ich mein Essen den Schweinen gebe, kann ich es doch auch euch geben.
Das hast du gesagt?
So in der Art. Ja, also ich weiß, bevor ich es den Schweinen gebe, kann ich es auch euch geben. Was ich nur damit sagen wollte, aber ich war so ein bisschen übermotiviert. Ich wollte dir nur sagen, ich möchte das Essen nicht wegschmeißen. Also ich würde euch das gerne geben und darf ich für euch bitte kochen. Und dann war
sehr, sehr nett,
und dann hatten wir diesen schrägen Moment, dass sie darüber gelacht haben, wie falsch ich formuliert habe. Die waren nicht gleich so, oh, was ist da los? Und dann habe ich gekocht. Und dann habe ich denen, glaube ich, keine Ahnung, 6, 7, 8 Kleinigkeiten auf den Teller gezaubert, aus dem Menü, immer nur Komponenten drauf. Und ich habe mich beschäftigt und die Leute waren. Und dann kam noch ein anderer Tisch rein, weil die 2 Leute gesehen haben. Und das war noch so. Und am Ende des Abends haben sie die Rechnung bestellt. Und dann dachte ich, naja, ihr habt mir vertraut, ich vertraue euch, ihr könnt bezahlen, was ihr wollt.
Ah.
Und daraus ist die Idee entstanden.
Ah, schön.
Also Moment, und das ist ja ganz viel bei mir. Guck mal, wir haben vorhin, wir sitzen ja hier im Eiszug.
Ja.
Ich mache gerade, ich habe vor ein paar Wochen eine Eismarke auf den Markt gebracht, Melzer und Fu. Und die Idee entstand eigentlich daraus, dass ich T-Shirts machen wollte. Mhm. So T-Shirts mit Footprints, also mit Drucken drauf, wo die Welt von Kulinarik eine Rolle spielt. So ein bisschen Pop-Art gestaltet. Mhm. Und da hatten wir erst die Verpackung. Und dann dachte ich, eigentlich muss man das Ganze, also wenn man einen Partner kriegt. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir müssen ja auch, lass uns mal ein Eis ausprobieren. Dann fanden wir das Eis so geil, dass wir gesagt haben, lass doch mal probieren, das Eis zu verkaufen. Mhm. So, das ist und das sind manchmal, also wenn ich sage blitzgescheite Gedanken, ich gehe manchmal den Kleinigkeiten nach. Also ich habe viel Glück im Leben, aber ich bücke mich auch viel nach dem Glück. So, das ist ja oft eine Fertigkeit. Ich habe jeden Tag 10, 15 Optionen in meinem Leben, was richtig anstrengend ist für mich.
Nach dem Glück bücken, damit meinst du so Umschreibung, dass du hart arbeitest dafür?
Nee, Glück, ich bücke mich, ich sehe, ich riskiere. Okay. Ich gucke mal an, ich schaue mir erstmal an, ist da was für mich drin, ist da was mich begeistert. Ich bin ja allen Seiten gegenüber offen. Ich interessiere mich für wahnsinnig viele Bereiche im Leben und Kulinarik ist ein Fenster davon. Das ist das einzige Klischee, was ich hasse, wenn ich immer nur der Koch bin. Aber ganz ehrlich, wenn ich Feierabend habe, dann denke ich auch an andere Sachen als an Béchamel. Und wie gesagt, ich mache eben viel. Guck mal, ich liebevoll formuliert, habe ich aus relativ wenig ganz schön viel gemacht.
Mhm. Was war denn das? Also was war das Wenige? Die Kochausbildung?
Nee, meine Kompetenz. Mhm. Ich bin Koch. Am Ende des Tages bin ich Koch. Ich habe nichts anderes gelernt. Ausgebildet gelernt. Mhm. Und dann hat das Leben mich geschult, respektive ich unterhalte mich mit Menschen, ich mache Dinge, ich bringe manchmal etwas mehr Energie in Momente, wo das überhaupt keine Effizienz hat. Also ich mache ganz viele Dinge im Leben, wo ich nichts rausziehe. Also nichts Finanzielles, kein Vorteil, kein Ding. So hier, ich sitze jetzt hier mit dir und habe ich eine schwarze Bahncard? Nein. Aber ich habe gedacht, das ist ganz nett, ich muss eh nach Berlin. So, ich nehme jetzt nicht extra Zeit für dich, aber ich muss eh nach Berlin, dann kann ich doch jetzt, bevor ich jetzt hier wieder irgendwie bei Netflix oder bei irgendeinem Ding mir eine langweilige Serie angucke, dann labere ich doch lieber mit dir. Vergeht die Zeit wie im Fluge. Und das mache ich. Also ich bücke mich nach meinem Glück. Vielleicht hört das jetzt jemand und wir haben nachher irgendeine Geschichte und sagen, dann nehme ich mal Kontakt auf. Mhm. Nichts, was ich mache, kommt nicht irgendwann mal positiv wieder zurück.
Wirklich? Also der Kreis des Lebens, Karma.
Ich glaube, es hat ja. Ich meine, New York, ich erzähle doch diese Geschichte leidenschaftlich gerne, wie ich in New York versucht habe, ein Restaurant aufzumachen. Ich bin jeden Monat darüber geflogen, ich habe das alleine gemacht, ich habe kein starkes Team mitgebracht, nur ich.
Ja.
So, bin da rumgelaufen, bin in Läden reingegangen, habe die gefragt, ob die verkaufen wollen, habe fast in die Fresse gekriegt bei so einem geilen Mexikaner in der Garage in Soho, den ich richtig geil fand und die dachten, ich bin Schutzgelderpresser, da haben sie mich gleich mit den Köchen aus dem Laden rausgeprügelt.
The German Gangster.
Hab gemacht, hab mir was angemietet, hab da ein bisschen umgebaut, hatte Menschen da rumlaufen, der schon gute Stimmung für mich gemacht hat und hab richtig viel Geld investiert. Und dann gab es nochmal die Frage, dass das Volumen zu groß wurde und ich Angst hatte, dass ich mich damit bankrott, also insolvent mache. Und das ist wie beim Pokerspielen, ich habe wahnsinnig viel Geld investiert und habe dann aber gesagt, okay, cut, ich gehe wieder zurück, pausiere dieses Projekt. Aus diesem Projekt habe ich aber so viel Erfahrung für andere Dinge entwickelt, dass ich einen zweiten Laden in Hamburg aufgemacht habe, weil ich hatte auf einmal Mut, bestimmte Geschichten zu erzählen und ich werde seit, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, 10 Jahre ungefähr?
Mehr, glaube ich.
Und ich werde auch in 30 Jahren noch die Geschichte am Tresen erzählen,
wie
dumm ich bin.
Aber ab wann würde dich...
Das wiederum ja mich auch ein bisschen herausstechen lässt aus der Masse, weil nur mit Bratkartoffeln, da wäre ich average.
Aber ab wann würde selbst dich das Entertainment ärgern? Also wann ist der Punkt erreicht, wo du sagst, das war jetzt nicht nur dumm, das war saudumm? Was habe ich mir da nur gedacht?
Wenn ernsthaft jemand, der zu Hause in Pinneberg auf dem Sofa sitzt, seinen Arsch noch nie hochbekommen hat für irgendwas Relevantes, sondern immer nur die Leistung anderer kommentiert, sich ernsthaft drüber lustig machen würde.
Ach ja.
Ja. Wenn dumme Menschen sich lustig, oder wenn Faulheit mag ich nicht.
Ja, das kann ich verstehen.
Du musst nicht so energetisch sein, du musst nicht so, ich mag Faulheit nicht. Weil ein bisschen gehört zu allem auch ein Ticken Fleiß. Und ich mag manchmal Dinge, also, aber Fleiß ist auch nicht immer körperlich. Fleiß heißt auch nicht immer 12 Stunden oder das ist Quatsch. Mhm. Aber Fleiß heißt zumindest auch sich bewusst sein, dass man, um irgendwas im Leben zu bekommen, vielleicht auch ein bisschen was tun muss.
Also ist die Quintessenz eigentlich, abschließend zu diesem Thema.
Sind wir fertig?
Ja, nein.
Als ob wir so schnell in Berlin
wären. Dass du ohne viel öfters gescheitert zu sein.
Ich bin nicht gescheitert, ich mag das Wort nicht.
Okay, gebückt haben und kein Glück, sondern ein bisschen Pech gefunden zu haben, ab und an.
Ist halt anders ausgegangen als gedacht, ja. Aber Scheitern hat immer so was Negatives und Destruktives und Endgültiges.
Findest du?
Ja. Scheitern, ja.
Jetzt kommt ein
sehr schönes Ding. Ich habe das mal für eine Sendung gemacht, für Vox. Da war ich der Vertretungslehrer. Und ich merke ja. Toll. Jetzt, wo ich tiefgründig werde.
Du kannst weiterreden.
Wirklich?
Ja, unser Mikrofon ist stärker als das des Zugansagers.
Aber was sagt er da gerade?
Frühstücksangebot, da kommen wir gleich drauf.
Stark. Ist ein bisschen wie früher einstürzende Neubauten beim Warm-up. da habe ich eine Sendung gemacht, Vertretungslehrer, und dann sage ich, naja gut, was soll ich denn den Kindern fürs Leben erzählen? Ich kann ja nichts. Also das ist ja Quatsch. Und da habe ich so ein bisschen meinen Weg angeguckt und ich muss sagen, ich habe eine große Fähigkeit, ich mache viele Dinge falsch, aber ich lerne draus. Und ich habe wirklich relativ wenig Angst, Dinge nicht richtig zu machen. Ich bedenke oft gar nicht den Misserfolg, sondern ich bedenke eigentlich nur den Erfolg. Und es gibt im Englischen heißt ja, und jetzt wird es ein bisschen kurz vor Motivationscoach, das englische Wort heißt Fail für Scheitern. Und wenn du dann dieses Fail in F-A-I-L und jedem Buchstaben eine Bedeutung, ist es First Attempt in Learning. Erster Versuch im Lernen.
Stimmt ja, also ja, stimmt.
Und wenn du sagst, ich sei gescheitert mit einem Restaurant in New York, kannst du das erst sagen, wenn ich in die Kiste hüpfe. Weil vielleicht bin ich ja noch dran. Vielleicht dauert es einfach nur ein bisschen länger. Und vielleicht ist die erste Umsetzung nicht gelungen. Aber für mich ist die Geschichte immer noch aktuell.
Siehst du das auch, wenn Mitarbeitende von dir irgendein etwas mit oder für dich machen und du siehst, das klappt gerade noch nicht so, dass du denen das als...
Ja, da muss ich dich jetzt ein bisschen fragen. Ich meine, du weißt, wie lange, du hast ja auch bei uns in der Bullerei gearbeitet, ein bisschen näher kennst du mich auch inzwischen. So, hast du jemals gehört, dass ich irgendjemanden mit irgendeiner Konsequenz belegt habe, weil er was falsch gemacht hat?
Nee, tatsächlich nicht.
Na, wird auch nicht passieren.
Aber das.
Wenn er was nicht macht.
Aber
dann wenn er versucht, was zu verstecken an mir vorbei, das mag ich nicht.
Faul oder Unehrlichkeit, ne?
Nein, nicht Unehrlichkeit, aber so, ich meine, Angst, viele Leute machen ja auch, weil wir so erzogen sind, dass du, wenn du was falsch machst, bist du schon gleich nicht richtig und dann kriegen Leute Angst. Und sie haben Angst vor der Konsequenz. Bei mir gibt es keine Konsequenz, außer, okay, lass uns hinsetzen und überlegen. Aber nur wenn es aus Faulheit entstanden ist, das ist der einzige Moment, wenn Fehler aus Faulheit, das mag ich nicht. Ich habe doch früher mal irgendwie, wenn ich meine Mitarbeiter, als ich noch selber am Herd stand, wie soll ich eine Qualifikation eines Koches an einem Tag herstellen? Das kann ich nicht. Also habe ich immer dasselbe gemacht. Ich habe ihn zu meinem Assistenten gemacht. Ich habe gekocht und mit Absicht was anbrennen lassen. Richtig schwarz anbrennen lassen. Dann habe ich es ihm rübergereicht zum Anrichten. Das ist mein Mitarbeitertest gewesen.
Ob er dich in Anführungszeichen kritisiert?
Nee. Derjenige, der nicht mehr in die Nähe meines Ladens gekommen wäre, hat das Schwarze umgedreht und auf den Teller gepackt, damit der Gast das nicht sieht. Das fand ich wahnsinnig dumm, weil das ist ja, du machst Farbe, aber der Fehler ist immer noch da. So, was ist das Problem? Also, wen versuchst du gerade zu verarschen? Du siehst es, der Gast sieht es, so, und du hast noch nicht mal Würde und noch nicht mal den Anstand über den, also, du hast nur Hoffnung, weil du Angst vor irgendwas hast.
Vor dir in dem Moment, nee, also
ja, aber er hat keinen Respekt vor dem Gast und keinen Respekt vor sich selber. Ja. Weil er meint, wenn er das schwarz verbrannte auf den Teller packt, das ist seine Leistung. Das macht keinen Sinn. Hin und so. Dann gibt es die Leute, die sagen, oh, das verbrannt das richtig nicht an. Die haben auch keinen Job gekriegt, weil die haben mir zu stark widersprochen. Vielleicht war das ja Absicht. Die sollen mich nicht kritisieren. Und dann gab es die dritte Variante, die habe ich mit Kusshand genommen. Die haben gesagt, das finde ich ein bisschen dunkel, was soll ich damit machen? Oder soll ich das wirklich anrichten?
Ja.
So, der sieht den Fehler, der nennt den Fehler, der gibt mir noch in dem ersten Moment die Option, selber eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, er geht auch nicht an meine Autorität ran. Und eigentlich geht er doch an meine Autorität ran, weil er sagt, das ist nicht gut.
Und dich nicht zu kritisieren, war jetzt eben ernst gemeint oder nicht ernst gemeint?
Nee, war ernst gemeint.
Also du wirst nicht gerne kritisiert?
Doch, aber nicht beim Vorstellungsgespräch.
Was würde Tim Mälzer für ein Frühstück hier für die Deutsche Bahn in die Speisekarte schreiben?
Also
du musst das auch herstellen?
Ja, entspann dich. In der Tat, ich habe ja sogar mal für die Bahn gekocht. Also nicht ich gekocht, sondern ich habe ein Gericht entwickelt, was hier im Bordbistro serviert worden ist. Das war eine Charity-Aktion von diversen Köchen für ein Wasserprojekt in Afrika. Da haben wir unsere Rezepte zur Verfügung gestellt, unsere Gesichter, und dann wurde ein Teil der Einnahmen dafür gespendet. War eine relativ große Herausforderung, meinen Geschmack in diese Art und Weise da reinzubringen, mit allen Konsequenzen in der Lebensmittelproduktion. Also Du brauchst ja eine extreme Lebensmittelsicherheit, weil du ja hier wirklich aller Herren Personen servierst und jetzt auch nicht immer ausgebildete Mitarbeiter in den Bistros hast. Plus, dass es auch noch einen gewissen Preis-Leistungs-Angebot ansprechen muss.
Und muss schmecken und aussehen.
Ja, aber ich finde, das Bordrestaurant in der Bahn ist eigentlich gleichzusetzen ein bisschen mit dem Roomservice in einem Hotel. Mhm. Den Mitternachtsservice, der durchgängig, der 24-Stunden-Karte. Du brauchst halt Gerichte, die jedem Tier so ein bisschen ein Pläsierchen geben, irgendwie so, und vor allem, die eigentlich auch intelligent aufgewärmt werden müssen. Und das sind nicht alle Gerichte, wo es funktioniert. Und ich in der Tat bin, also ich glaube, dass wenn du ein bisschen moderner werden würdest und ein bisschen fitter ist, ich finde dieses Shashuka-Ding ganz geil.
Ei, Paprika.
Also so eine Art Ratatouille, Schmoreintopf mit Paprika, sehr frisch, sehr, sehr aromatisch, mit Setzei drin. Normalerweise ein bisschen Brot zum Dippen, weil ich bin salzig. Oder aber, das würde ich dann aber nur machen, wenn sich die Deutsche Bahn sich langfristig verpflichten lassen würde, würde ich sehr gerne meine Frühstücks-Bolognese kredenzen. Ich esse ja gerne Bolognese. Auch jetzt, ich bin ja so semi-hungrig.
Ja.
Ich habe jetzt keinen Bock auf Teigware, weil das ist aber, mag ich nicht so gerne. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock irgendwie so Brötchen, Wurst, Käse, weil da muss man jetzt, ich glaube, da trete ich niemanden auf die Füße, wenn ich sage, dass das nicht unbedingt Feinkost ist in der Gruppenverpflegung. Sowas wie Flugzeug, also das macht ja alles keinen Unterschied, aber alles da, wo unmotiviert sozusagen das Angebot gestrickt wird. Ich sag mal eine Frühstücks-Bolognese.
Schön.
Und also gerade auf der Hamburg-Berlin-Strecke macht das ja total Sinn.
Aber was unterscheidet die Frühstücks-Bolognese von der klassischen Bolo?
Nur der Titel.
Also
das ist eine Bolognese.
Und meinst du, das würde ankommen?
Nein.
Weil es der, ich pauschalisiere jetzt mal, weil es der Deutsche nicht gewohnt ist, Bolo zum Frühstück zu essen? Weil Deutschland ist ja Frühstücksland mit Graubrot und Belag.
Na, es gibt ja in so Hotels Frühstücksbuffet bis 10 Uhr und dann gibt es ja eine normale Karte meistens so. Und so würde ich das auch machen, ab 10 Uhr. Wie früher bei dem Fastfood gegangen.
Aha.
Da gab es auch hier Falling Down mäßig.
Ja, stimmt.
So Frühstück nur bis.
Ja.
Und ab dann nur Bolo.
Weil in Hotels und so gibt es dann ja oft dann so Bratwürstchen und so. Das finde ich immer geil. Finde ich viel geiler zum Frühstück. Ja. 24/7 kochen.
Ja.
Da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Tim, ich wusste ja nicht, worüber ich mit dir sprechen soll. Du bist ja gerade so erfolgreich. Du machst ein Eis, was wirklich lecker ist.
Ich bin beschäftigt. Da gibt einen Unterschied zwischen beschäftigt sein und Erfolg zu haben.
Okay, aber das Eis ist ausverkauft, das Buch ist auf Platz 1, das ist schon beides recht erfolgreich. So, dann hast du deinem letzten großen Fernsehprojekt viele Preise gewonnen. Also dementsprechend, es gäbe viele Dinge, über die man reden kann.
Ja.
Ich habe mir etwas ausgesucht.
Aber die interessieren dich scheinbar nicht so.
Ja, das interessiert mich hier am meisten, das Kochbuch 24/7 Kochen, weil ich es unglaublich schön gemacht finde in seiner Machart.
Nichts anderes hätte ich jetzt von dir erwartet, dass du was anderes sagst.
Genau. Kannst du das nur noch so verkaufen? Also, oder ist das dein innerer Antrieb, dass du sagst, was ist denn hier an Tim Melzer? Beschreib doch bitte mal diese
Titel. Ich möchte ungern auf dieses Buch eingehen, weil es ist ein Kochbuch. Aber grundsätzlich ich mag diesen Prozess des Kochbuch herstellen oder generell Projekte herzustellen, weil nichts bei mir, was ich mache, ist nicht zumindest in irgendeiner Art reflektiert oder in einem Kontext zu sehen. Also wirklich gar nichts, auch wenn das manchmal nur so wirkt. Ich versuche immer meine Projekte so zu machen, dass wenn ich abends ins Bett gehe und denke, das riecht noch nach Tim Melzer. Deshalb komme ich jetzt auf das Buch. Standard-Kochbuch. Also grundsätzlich sollte ein Kochbuch ja Rezepte enthalten und Fotos von den Gerichten, die man da kocht. Davon gibt es jetzt aber ja schon ein paar und jetzt möchte ich gerne was Besonderes machen. Und ich mag mein Gesicht nicht auf dem Cover. Weil ich finde,
nur einmal, glaube ich, ne?
Nur zwei, dreimal.
Das ist dein zehntes Kochbuch?
Zehntes Kochbuch, dreimal. Dreimal habe ich es drauf und dann habe ich aber mich mit dem Verlag hingesetzt und gesagt, ich möchte das nicht, weil die Bücher sind wirklich toll.
Ja, das so, wirklich kann man toll. Genauso sagen.
Aber meine Fresse ist nicht zeitlos. Die ändert sich auch so. Und ich habe das immer gesagt, und so möchte ich ein Kochbuch von Schubeck bei mir haben, wo Schubeck auf dem Cover ist.
Und?
Nein.
Nein.
Lava? Nein. Aber ich möchte die Bücher haben, weil das, was die fachlich machen, hat richtig Hand und Fuß. die Lava-Kochbücher sind eine Macht. Mhm. Aber möchte ich ein Poster von Johann Lava in meinem Laden, bei mir zu Hause haben? Das ist uncool.
Ja, aber das Poster und Kochbuch kannst du ja nicht wirklich vergleichen.
Na doch, Kochbücher sind ja dafür da, dass sie im Regal stehen und dass sie vielleicht auch mal mit dem Cover nach vorne zu sehen. Und ich möchte nicht mein Gesicht sehen. Ich möchte nicht irgendwo reingehen und dass Leute mein Gesicht auf dem Esstisch haben. Das finde ich ganz schlimm.
Okay, aber...
Aber wenn mein Name da steht und ich gehe manchmal und ich gehe mal irgendwo zu Hause rein und in einer Kochbuchreihe und ich sehe meinen Namen da auf dem Buch einbannen, das finde ich richtig toll. Finde ich richtig geil. Mach mich richtig stolz.
Wie aktuell ist denn noch dein erstes Kochbuch?
Top. Weil 24/7 ist ein bisschen...
Aus allem.
Nee, ist ein bisschen der Kreis, der sich wieder schließt. Ich habe angefangen damals in der Öffentlichkeit zu kochen. Ich bin befreundet mit Jamie Oliver. Wir haben zusammen gearbeitet. Ich war eingeladen in eine seiner Sendungen und also bei ihm ein Gast zu sein. Reunion hieß sie damals im Rahmen von Naked Chef. Und ich habe diese Energie geliebt, weil es wurde wirklich gekocht, es wurde wirklich gegessen. So, aber natürlich wurde das Kochen auch ein bisschen bearbeitet. Also, aber trotzdem, die Energie, die er hatte, dieses Hacken, das Machen, nicht irgendwie nur so ein bisschen, ich habe mal vorbereitet, sondern richtig, da war richtig Dampf in der Hütte. Und als ich das Angebot dann irgendwann mal, ich habe 2-3 Jahre später ein Angebot bekommen, ob ich so eine Sendung machen wollte, da war für mich immer ganz wichtig, dass ich nicht für Profis koche, sondern für Menschen zu Hause. Ich glaube nicht an Gesetze in der Küche, Geschmacksgesetze.
Und auch nicht Herangehensgesetze?
Na, es gibt Techniken, es gibt Physik in der Küche und Chemie, aber das Fass will ich bei euch gar nicht aufmachen. Das hat euch nicht zu interessieren. Später ja, wenn du es wirklich gut machen willst, dann ja. Aber ich glaube nicht an Geschmacksgesetze. Nur weil ich jetzt sage, Mensch, Pilze und Krabben passen nicht zusammen. Und es gibt ja Leute, die sagen, bestimmte Dinge darfst du nicht machen. Oder ist das Schlimmste. So, wie gesagt, ja, aber es ist doch dumm, was du da redest. Das ist deine Meinung, aber mehr auch nicht. Und wir haben 1000 Menschen, 1000 Geschmäcker, 1000 Meinungen. Das ist also, verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja.
Ich mache zum Beispiel eine Hollandaise. Und in diese Hollandaise kommt immer ein bisschen Mehl bei mir rein.
Das hätte ein Auszubildender gar nicht gut gefunden.
Ja, wärst du durchgefallen.
Ja.
Da hättest du eine 5 bekommen. Aber eine Hollandaise hat eine Gefahr. Und zwar, dass sie gerinnt, wenn die Temperatur nicht gut eingehalten wird. Die Hollandaise mache ich für euch rein.
Damit keine Haut drauf kommt.
Nee, damit ihr nicht so viel Gefahr läuft, dass sie splittet, also dass sie gerinnt. Mhm. Dieses Mehl verhindert das Gerinnen.
Warum machen das so viele andere Kochende falsch?
Sie machen es ja nicht falsch.
Oder gehen dieses Risiko ein, dass es gerinnt?
Nein, ich als Profikoch habe kein Mehl drin.
Genau. Ach so, du hast keins als Profikoch.
Ich als Profikoch, nein.
Ah.
Aber in der Hollandaise für euch.
Ah, okay.
Weil ein bisschen mehr rein, weil es verhindert ein Gefahrenpotenzial, das, was nicht geil ist.
Also dem Nicht-Profi gibst du Schützenhilfe?
Ja, das ist alles, was ich tue. Mehr mache ich in der Öffentlichkeit nicht. Mehr mache ich nicht. So, ich versuche, Fehlerquellen zu vermeiden. Wenn es sehr detaillierte Arbeitsprozesse sind, die sind in den Kochbüchern drin, die sind nur nicht erwähnt. Warum? Birgt zu viele Gefahren in sich. Wenn ich dich aufmerksam mache, ihr seid unsicher. Und ich finde Unsicherheit, ich gebe euch Sicherheit am Herd. Weil wenn du sicher bist, machst du weniger Fehler, als wenn du unsicher bist.
Ja, stimmt.
Ich weiß.
Aber ich weiß zum Beispiel auch von dir, dass du jemand bist am Herd oder in der Küche.
Ja.
Also du machst ja viel nach Gefühl.
Intuition, ja.
Genau, ich wäre jetzt jemand, der würde sagen, nee, das soll man so machen.
Aber du hast ja auch keine Intuition.
Beim Kochen.
Ja, beim Kochen, ja.
Ja, aber... Wie kann ich diese Intuition beiseite legen? Also wie kann ich, ich unterstelle dir, dass du mehr Spaß beim Kochen hast, wenn du es intuitiv machst.
Ja.
So. Wie kann jemand, dem intuitives Kochen
fehlt,
schwerfällt?
Ja.
Wie kann ich es schaffen, es zu bekommen?
Dafür hast du ein Kochbuch.
Das
hier da sind Rezepte drin, da sind Tricks drin, da sind Ideen drin. Und das darf man nicht verwechseln. Also mein professionelles Kochen und das Kochen, was ich für euch mache, sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja.
Aber... Nicht in den Gerichten und ich versuche, dass ihr in der Lage seid, meinen Geschmack zu erzielen, ohne dass ihr über das professionelle Handwerk verfügt.
Mhm.
Jetzt muss ich einen Faktor noch berücksichtigen. Ich weiß nicht genau, wie deine Tomate schmeckt, die du kaufst. So, wissen wir alle, Tomate schmeckt mal stärker, mal weniger stark. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel. Rein theoretisch müsste ich dir sagen, eine Tomate mit 60% Wasseranteil, mit 7% Säuregrad, mit so und so viel, damit der Geschmack exakt der gleiche. Aber das ist ein Lebensmittel, das schmeckt nun mal anders. Wenn ich ein Stück Schweinefleisch bei meinem Metzger kaufe und das eine gewisse Fettmarmorierung hat, wird das ja anders sein als das Stück Fleisch, was du hast. Was sind verschiedene Tiere, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Und deshalb können Rezepte in meinen Augen gar nicht so exakt geschrieben werden, dass jemand, der überhaupt keine Intuition hat, exakt das gleiche Geschmacksbild abgeben wie ich. Was ich aber möchte, dass du trotzdem mit einem sehr guten Endergebnis dabei rauskommst und trotzdem noch den Raum hast, entweder Persönlichkeit reinzubringen, mehr Schärfe, mehr Kräuter, mehr Säure. Aber auch wenn du eben jemand bist, der gar nicht traut, loszulassen, sondern ganz stringent arbeitet, sind die Rezepte so aufgearbeitet, dass du ein sehr, sehr gutes Endergebnis machst. Und wenn du dann sagst, ja, das Rezept ist scheiße, weil das ist mir gar nicht salzig genug, naja.
Mach Salz drauf.
Vielleicht, keine Ahnung, was du gerade gesoffen hast oder so, oder was du gerade gemacht hast, dass vielleicht das gerade anders Salz, mach doch Salz, wo ist das Problem? Ich finde Didaktik ganz wichtig. Ich finde, eins der spannendsten Themen ist für mich Wissenstransfer. Also wirklich schwer, also das finde ich ganz toll, weil ich habe ja eine Vision. Ich habe ja eine Idee. Und ich möchte ja ein bestimmtes System umgesetzt werden, weil ich eine bestimmte Wirkung erzielen möchte. Also in meinem Tun. Mhm. Und jetzt bin ich ja nun nicht blöd, ich bin 52 Jahre alt. Ich weiß, dass die Menschen die Welt unterschiedlich betrachten. Dass sie mit unterschiedlichen Grundvoraussetzungen in das Leben reingehen.
Ja, guter Punkt.
So, ich kann nicht dieselbe Didaktik auf alle, also ich muss ein bisschen gucken, mit wem ich rede. Ich muss ein bisschen gucken, auf welche Grundvoraussetzungen ich. Ja, aber das ist ja das, was ich mache.
Ja.
Deshalb, wenn man mir vorwirft, dass ich ein profaner, oberflächlicher Fernsehkoch bin, dann muss ich sagen, jupp. Also grundsätzlich ist das eine Essenz dessen, ja. Aber das Ding ist nicht für dich gemacht. Es ist nicht für dich gemacht. Es ist für die Leute gemacht, die eine Motivation haben, die Inspiration haben wollen, die eine Sicherheitsgefühl haben wollen. Es ist nicht für die Leute gemacht, die in der absoluten Authentizität plus in der Perfektion sein wollen. Dafür bin ich nicht da. Das ist Lava. Das sind andere Köche.
Und was glaubst du von 100 Menschen? Wie viele wissen das?
Was?
Wen du damit eigentlich ansprichst? Weil das ist ja eine große Idee. Intuitiv spüren
sie es, weil sie nennen immer auch, das ist so. Ich
hätte jetzt gedacht, der Titel liefert das. Das Bild.
Nee, das ist, ich meine, das ist ja das Feedback, was ich bekomme, dass meine Rezepte alle so schön einfach sind und so bodenständig. Das sind sie gar nicht. Ich mache richtig crazy shit. Aber ich gebe das Gefühl, dass es vertraut ist. Das ist Nudging. Ich mag, dass das Leute ein vertrautes Gefühl empfinden. Das mache ich beim Essen, das mache ich in meinem Restaurant. Ich will keine Hemd, ich will niemanden außen vor halten. Ich möchte, dass du, wenn du was riechst und ein Grundinteresse hast und da das aufhört, dann möchte ich, dass ich dir die Möglichkeit gebe, in meinen Laden, in meine Tür, in meine Kulinarik einzutreten und sagen, alles klar. Und wenn du dann bereit bist, dann überlege ich, wie ich dir was beibringen kann. So, es gibt nicht so viele dumme Schüler. Wir haben ein relativ, also es gibt wahnsinnig viele dumme Lehrer.
Ja, das meinte ich eben.
Dieses alte von mir zitierte bei, ich habe wirklich innerhalb eines Jahres im elften Jahrgang habe ich innerhalb eines Jahres meine Mathe-Note von 5 auf 2 geändert. Mhm. Ich habe weder zu Hause gelernt, noch habe ich Nachhilfe bekommen, noch ich hatte einen Lehrer, dessen Didaktik ich verstanden habe. Bin ich schlauer geworden in einem Jahr? Und ich bin auch nicht dümmer gewesen ein Jahr vorher. Ich hatte einen Lehrer, dessen Wissenstransfer ich verstanden habe. Und ich finde, das ist ein großes Geschenk, Wissen zu vermitteln. Ich finde das ganz toll, wenn Mitarbeiter von mir in andere Läden reingehen und die neuen Chefs irgendwie sagen, ey, der ist jetzt bei mir, guter Junge. Mhm. Guter Junge oder gutes Mädchen oder guter was auch immer. Das finde ich toll, weil ich weiß, ich bin ein Teil dessen. Ich bin ja eine Summe derer. Ich habe tolle Lehrer gehabt, ganz tolle Lehrer. Habe ich gerade oft genug schon erzählt. Helmut Hellwig, mein erster Ausbilder, Topmann, hat der mich getreten und durch die Hütte gejagt irgendwie so. Aber was er immer gesehen hat, war so ein bisschen irgendwie, ach, da hat was. Ich wurde ausgelacht in derselben Küche. Ich hatte einen Zuschauer im Wettbewerb gekocht, den ich schlussendlich gewonnen habe. Das ist sowas wie die inoffizielle deutsche Meisterschaft, der Achenbach-Preis. Ich bin dann in die Küche reingegangen und habe gedacht, ich habe mich angemeldet für den Achenbach-Preis, was kann ich machen? Da gab es einen Zuschef, Küchenchef, es gab mehrere. Da kannst du Kartoffeln schälen. Du bist dumm. Aber also wirklich so direkt weg und so, wow, ich engagiere mich ein bisschen, bin aber wirklich direkt einen von Latz geknallt. Und dann bin ich zum anderen gegangen, hab, ja, ich bin jetzt so, weiß nicht so richtig was, und sag, pass auf, wir machen erstmal kurz den Job und dann nehme ich mir Zeit für dich und dann haben wir 2-3 Sachen gemacht, hat er mir erklärt, wie ein Wettbewerb funktioniert, worauf ich achten muss, wo ich mal, 2 Stunden. Das war alles, was nötig war, damit ich das gewinne. Und wäre vielleicht nicht passiert, wenn nur der andere Idiot da gewesen wäre. Aber der hat ja mich nicht ausgelacht, weil ich ein schlechter Auszubildender war. Eigentlich hat er sich selber ausgelacht, weil er nichts zu melden hatte in diesem Bereich.
Ja. Also er wusste nicht, wie er dir es beibringen könnte. Du hast mir mal vor Jahren du mir mal den Tipp gegeben, wenn ich gar keine Fragen mehr wüsste.
Ich habe dir vor Jahren mal lustigerweise vor Jahren.
So. Nimm dir doch mal den Fragebogen von Marcel Proust mit, Sebastian, wenn dir gar nichts einfällt.
Ist das ein Pantomime, ne?
Pantomime?
Marcel Proust, ist doch dieser Pantomime, oder nicht?
Nein, das ist ein französischer Schriftsteller.
Ah, guck mal.
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, glaube ich. Ja. Pass auf.
Geil.
Und
3 machen wir.
Okay, sag Stopp.
Stopp.
Ihre Helden in der Wirklichkeit.
Ich mag alle Menschen, die sich für irgendwas engagieren, außerhalb ihres eigenen Nutzwertes. Also ich finde Ehrenamt stark, auch wenn das manchmal ganz spießig ist. So, ich finde in der Tat jemand, der eine Berufswahl trifft, wo es darum geht, immer noch anderen Menschen gegebenenfalls, auf welche Art auch immer. Ich mag Leute, die Projekte machen, wo sie versuchen, irgendwas um ein bisschen was zu verändern, ein bisschen was zu bewegen. Und manchmal ist es natürlich auf dem ersten Moment, denkst du so, das verändert die Welt jetzt aber auch nicht sonderlich stark. Aber dann muss man sich immer ein bisschen zwingen. Und jeder, der so ein bisschen mehr tut, der ein bisschen großzügiger ist, der ein bisschen mehr, ich finde, jetzt gerade sind wir in der Situation, ich glaube, die beschäftigt uns alle und wie wir uns gerade gesellschaftlich zu verhalten haben, was können wir dazu beitragen? Ich bin jetzt ein Mensch der Öffentlichkeit und als Beispiel Antisemitismus, der nun gerade allgegenwärtig ist. Ich habe lange überlegt, ob ich was sage oder ist es eher unangenehm und nicht angebracht, als öffentlicher Mensch was zu sagen, weil ich mich dann ja green labeln würde. Ja? Also weil ich dann, ach, der feine Herr Melzer, der kann ja aus seinem Elfenbeinturm, natürlich hat er es leicht, natürlich kann er nicht solche Dinge sagen. Aber am Ende des Tages finde ich wichtig, dass man eben für irgendwas im Leben einsteht und irgendeinen Wert hat, mit dem man macht. Und dieser Wert sollte nicht das Leben der anderen beeinflussen, negativ beeinflussen.
Ja, schön. Nächste Frage.
Dankeschön.
Du sagst Stopp.
Ja, Stopp.
Ich mache einfach weiter jetzt. Ja, ja. Ihre Lieblingstugend?
Loyalität. Ja. Ist das eine Tugend?
Das ist eine sehr schöne Tugend. Ja,
Loyalität. Ich bin sehr gerne sehr loyal. Auch manchmal mit Unterbrechung.
Nee, aber keine
Loyalität. Ich glaube, weil das impliziert viel von Aufrechtsein. Also, weil ehrlich ist immer relativ. Ne? Also manchmal ist Ehrlichkeit auch verletzend, bewegen, reißen nicht mehr. Nee, loyal sein finde ich gut. Loyalität.
Oh, danke schön. Das war nett. Das schenke ich dir, weil du bist mein Lieblingsgast.
Ja.
Nächste.
Ich würde dann gleich die
Zahlen.
Karte nehmen.
Die schwarze Karte bitte für Tim Melzer. Komm, sag Stopp.
Ja, Stopp.
Was ist für Sie das größte Unglück?
Also es gibt 2 Dinge, die ich wirklich nicht mache, also nicht mag, wenn Leute von mir enttäuscht sind. Das mag ich nicht. Mag ich überhaupt nicht. Also vielleicht und schlimmer noch, wenn sogar zu Recht. Das ist richtig schlimm. Weil ich denke, da habe ich manchmal so ein Hätte-Hätte-Moment im Kopf. Weil wenig von dem, was ich mache, was negativ ist, das mache ich mit irgendeiner Motivation dahinter, sondern manchmal einfach nur, weil ich schnell bin oder dumm oder was auch immer. Das größte Unglück, wenn man jetzt im großen Rahmen ist, eine nicht vorhandene Demokratie, eine intolerante Gesellschaft. Also das größte Glück ist für mich Demokratie. Das finde ich ein wahnsinniges Geschenk, das wir haben. Und wir wissen das manchmal echt nicht zu schätzen. Und wenn wir auch gerade jetzt so, das beobachte ich wirklich viel, warum können wir das nicht wertschätzen, was wir hier haben? Wir haben richtig gute Sachen. Richtig gute Sachen. Wir leben in einem fantastischen Staat. Nur wir Menschen nerven manchmal.
Ja, das stimmt. Ich würde dir jetzt die letzte Frage
stellen. Ja, bitte.
Und du sagst Stopp.
Stopp.
Ich habe mir es gewünscht. Ihre Lieblingsblume.
Meine Lieblingsblume? Es gibt in Schleswig-Holstein eine Buschrose namens Tim Melzer zu kaufen. Die trägt noch was.
Du überraschst mich immer wieder.
Kann ich ja nichts für. Da hatte ich immer eine geile Idee. Es gibt auch die Loki Schmidt. Da wundert sich keiner. Aber bei Tim Melzer gucken wir alle doof. Ist eine relativ rustikale Buschrose, sehr duftarm und braucht nicht viel Pflege.
Aber das, also sehr rustikale.
Das ist auch deine Lieblings. Nein, natürlich nicht. Also generell, ich kaufe ja sehr gerne Blumen. Mhm. Ich könnte ja neben Koch, ich wäre auch gerne Friseur und ich wäre gerne Florist.
Ja, Florist kann ich sehr gut verstehen.
Also, ja, dass du das verstehst mit dem Cocker Spaniel, das ist mir klar. Aber ich mag eigentlich so asymmetrische Blumensträuße sehr. Mhm. Also nicht diese runden, die mag ich eigentlich gar nicht. Und ich mag das so, hier grüne Flora, mein Lieblingsblumenladen in Hamburg.
Baukasten.
Und ich weiß gar nicht, wie dieses Drecksding heißt, aber es gibt so eine, die sehen ein bisschen aus wie Pfingstrose.
Pfingstrose.
Sehr schön. Sehr schön.
Ja, sehr schöne
Blumen. Pfingstrosen finde ich sehr schöne Blumen.
Gut.
So. Das war's schon, oder was?
Was heißt denn schon?
So, wow.
Das ist der längste. Satz
schon immer ausgesprochen.
Weil ich dich blind verstehe. Ja. Lieber Tim, ich möchte mich sehr herzlich für dieses Gespräch bedanken.
Ja, was ist denn jetzt mit der Karte?
Die Karte ist in der Mache. Du hast ja bald Geburtstag. Hm. Vielleicht schenke ich dir das.
Was?
Ja, 22. Januar?
Jetzt hier irgendwie so eine Kleinigkeit aus dem Speisewagen?
Leute. Doch, hier, Lieblingsgast.
Ja, nee, aber jetzt mal wirklich. Da hättest du doch mal ein bisschen hier, da, so ein bisschen Frühstücksteller oder so.
Ehrlicherweise, wir haben dir sogar Eis in dein Café, weil Tim Melzer trinkt Kaffee nur mit Eis.
Wenn ich jetzt einen Waggon kaufe.
Ja.
So, weil ich finde, der Privatflieger ist was für...
Also du möchtest eine Privatbahn haben?
Ich möchte einen Privatwaggon haben.
Ja.
Nicht eine Bahn, ich bin bescheiden.
Also, immer bodenständig, okay.
Also in einem
immer down to earth.
Eine Bahn, die fährt, dann möchtest du deinen Waggon angehangen wissen.
Ja.
Ginge das?
Also wenn du könntest ja rein
theoretisch... Was kostet so ein Waggon?
Na, du könntest rein theoretisch jeden einzelnen Platz mieten, also buchen, dann wäre der Waggon dir.
Ja, aber ich würde ihn ja auch stilistisch ein bisschen so meinem Ambiente anpassen.
Sehr rosa.
Ha?
Sehr rosa, aber viele Pfingstrosen.
Ja, ein bisschen mehr rosa, ein bisschen mehr Chili, weißt du, so ein bisschen, vielleicht ein Billardtisch, solche Sachen.
Ja, die Frage leite ich weiter.
Mach das mal.
Die Frage leite ich weiter, werde ich dir vielleicht das nächste Mal sehen.
Vielleicht haben die, aber so ein, muss ja nicht gleich hier so der Rambazamba-Party-Zug sein, aber schon ein bisschen atmosphärisch, so ein bisschen, finde ich. Sowas wie den Orient Express in modern, aber nur Hamburg-Berlin.
Ich würde es dir tatsächlich zutrauen.
Im Altona geht doch zu, der Bahnhof, oder nicht?
Es ist nur kein Fernbahnhof mehr.
Aber da könnte ich doch meinen...
Aber nach Sylt fährst du trotzdem noch da.
Aber ich kann mir doch einen Parkplatz mieten, dann stelle ich das hin. Ja. So, und das wäre schon geil, oder?
Tim-Tram.
Ich meine wirklich... Privatflieger, eine Yacht, das hat jeder Robert Geis.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst
aber
mich
einfach nicht aus diesem Podcast rauslassen.
Deswegen nutze ich jetzt diese Minute und sage all unseren Zuhörern
recht herzlichen Dank fürs Zuhören.
Like diesen Podcast, hört ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Nutzt die Möglichkeit, zum Beispiel bei Spotify Fragen zu stellen oder auf Fragen einzugehen. Und wenn ihr irgendwas anderes noch zu sagen habt, schreibt es uns einfach in die Kommis bei Social Media. Ganz herzlichen Dank, Tim Melzer, für die Fahrt in der Deutschen Bundesbahn nach Berlin. So, das soll es gewesen sein. Wir sind in Berlin angekommen. Tim und ich haben uns getrennt und was soll ich sagen? Ich finde, der Gesprächsanteil war fast pari. Ich finde aber vor allem, dass Tim Dinge erzählt hat und wir Dinge besprochen haben, die wirklich Spaß gemacht haben. Und dementsprechend möchte ich ganz herzlichen Dank sagen euch fürs Zuhören und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. In 14 Tagen, wenn es dann heißt, unterwegs mit... Verrate ich natürlich nicht. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund, bis bald, euer Sebastian.